Geh weiter, komm, Heidi, komm.
Es ist doch immer wieder ein schöner Anblick, wenn ich über Land fahre und plötzlich eine Schafherde sehe. Das wirkt fast ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Ist es aber gar nicht, sagt zumindest mein heutiger Gast, der Wanderschäfer Hermann Stadler. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Herr Stadler, Sie sind Wanderschäfer, aber jetzt gerade sind Sie hier bei mir im Studio. Haben Sie Ihre Schäfchen etwa alleine gelassen?
Nicht ganz so, nein. Ich habe Angestellte, die sich jetzt um die Schafe kümmern, wenn ich nicht da bin.
Aha. Wie ein Wanderschäfer lebt, was er und seine Tiere für unsere Umwelt tun und warum Hermann Stadler sich keinen anderen Beruf vorstellen kann, über all das reden wir hier bei Hauptsache Mensch. Der Wanderschäfer Hermann Stadler ist bei mir zu Gast ohne seine Schafe. Also bisher habe ich mir immer vorgestellt, dass das Leben als Schäfer bestimmt total entspannend ist. So ein Schäfer, der muss sich mit keinem Chef rumschlagen, der hat keine Maschinen, die er bedienen muss und die den Takt vorgeben. Der muss nur aufpassen, dass seinen Schäfchen nichts passiert und dazu hat er auch noch einen treuen Hund, der Feinde vertreibt und die verlorenen Schäfchen wieder zur Herde zurücktreibt. Ist da irgendwas dran?
Ja, es ist noch sehr romantisch gesehen und entspricht nicht mehr ganz der Realität.
Wie schaut's denn aus?
Ja, unsere Chefs sind zum Beispiel im Landwirtschaftsamt oder in der Unternaturschutzbehörde oder in den Landratsämtern angesiedelt, also indirekte Chefs von mir. Ich bin natürlich wieder dann der Chef von meinen Angestellten, aber wir müssen uns natürlich wie jeder andere an die Regeln halten und die werden natürlich immer engmaschiger in dem dichten Verkehrsnetz. Gerade der Verkehr ist was uns sehr stark beeinträchtigt in unserer Wanderschaft oder auch die intensive Landwirtschaft. Da passen wir jetzt mit unserem System, das Jahrtausende alt ist, nicht mehr so richtig rein.
Wo stoßen Sie da an Grenzen? Wo wird es schwierig?
Ja, der Vegetationsbeginn ist durch das veränderte Klima wesentlich früher wie vor, sagen wir, 20, 30 Jahren. Und wir sind früher im Frühling so bis Anfang Mai auf der Wanderschaft gewesen. Und jetzt ist 15. April eigentlich totale Deadline.
Auf der Wanderschaft gewesen? Das heißt, Sie wandern gar nicht das ganze Jahr?
Nein. Wir sind im Sommer auf unsere Sommerweiden während der Hauptvegetationszeit und im Herbst, wenn die Felder abgeerntet sind, gehen wir auf die Herbstweide. Das heißt, wir haben jetzt in München Ismaning die Herbstweide gepachtet, haben da mit den Bauern das Übereinkommen, dass wir die Nachbeweidung machen dürfen auf den abgeernteten Getreidefeldern oder Rapsfeldern oder Kartoffelfeldern und zum Teil auch Grünland. Und wenn dann Allerheiligen vorbei ist, es ist ungefähr die Zeit, wo dann der letzte Schnitt auf dem Grünland eingefahren wurde, dann gehen wir direkt auf die Wanderschaft aus dem Landkreis München raus, runter Richtung Markt Schwaben, Hohenlinden und dann weiter in den Landkreis Ebersberg rein, noch ein Stück in den Landkreis Rosenheim raus, über Wasserburg Richtung Haag, Ampfing runter und dann in dem Isental, in dem Flusstal wieder flussaufwärts Richtung Erding rauf und dann nach München. Dann kommen wir da so Mitte April, 15. 20. April in München an.
Also im Sommer sind die auf einer Weide bzw. in einem Gebiet und außerhalb vom Sommer wandert man.
Ja, aber wir sind im Sommer auf zwei Sommerweiden. Einmal ist die Fredmanninger Heide neben der Lernzarena, das ist ein Truppenübungsplatz oder ehemaliger Truppenübungsplatz zum Teil. Und eine Weide in der Nähe von Ulm. Die Gemeinde Lohnsee hat so 90 Hektar Naturschutzflächen und die müssen beweidet werden. Also das ist geschütztes Gebiet, das offen gehalten und gepflegt werden muss.
Warum das eine Win-Win-Situation ist für alle, das klären wir gleich nochmal. Mhm. Aber nochmal zurück zu Ihrem Job. Schlafen Sie dann auch draußen, wenn Sie da auf Wanderschaft sind? Oder was heißt dieses auf Wanderschaft sein?
Also vor Jahren habe ich noch selber draußen geschlafen und jetzt ist der Betrieb eigentlich so groß geworden oder die Schafe so viel geworden und wir haben dann im Frühling Lammzeit, dass ich eigentlich mehr zu Hause bin im Stall und mich um die Tiere dort kümmere, zum Füttern und alles und einen Angestellten und einen Helfer draußen habe bei der Herde, die dann mit der Herde jetzt auf Wanderschaft sind im Winter. Mhm. Es schläft aber normal fast jeden Tag jemand draußen. Außerdem der Mann fährt zum Essen oder zum Duschen mit nach Hause, der normal draußen schläft, aber in der Regel ist die Herde draußen bewacht.
Komme ich also wirklich zu den nächsten dummen Fragen, wo ich wirklich keine Ahnung. Also früher war es so, dass Sie wirklich mitgegangen sind und dann nur Sie und Ihre Schafe waren allein auf weiter Flur, oder?
Ja, schon mit einem Helfer, weil einfach die Herde zu groß war.
Aber und der Helfer war nicht der Hund? Nein, den gibt es aber schon.
Den Hund gibt es natürlich, den brauchen wir dringendst.
Was tut der?
Der hält die Schafe in Schach, also der schaut, dass die nicht, oder natürlich auf Kommando, dass die nicht auf die Straße laufen, dass die nicht in irgendwelche Felder oder Wiesen laufen, wo die nichts verloren haben. Der bearbeitet die Herde, dass die da sind, wo sie hingehören, in meinem Auftrag.
Aber es ist jetzt nicht so, dass Sie nichts anderes mehr tun können. Also Sie haben eben schon gesagt, dann fahren wir nach Hause auf den Hof und ein Schäfer hat auch Familie.
Ich habe drei Kinder, bin aber nicht verheiratet.
Sie machen noch was anderes als bei Ihren Schafen sein, wollte ich damit sagen. Also Sie müssen nicht Tag und Nacht bei der Herde sein und sehen nichts anderes.
Ja, im Februar, März lammen etwa irgendwo zwischen 900 und 1500 Schafe, je nachdem wie die trächtig werden oder wie viel im Herbst schon gelammt haben. Und die müssen natürlich betreut werden. Also die ganze Geburtshilfe, die Aufzucht, das ganze Betreuen und die Gesundheitspflege, das, da bin ich eigentlich selber mit verantwortlich. Da ist die Arbeit bei draußen, bei der Herde, die auf Wanderschaft ist, leichter als diese Stallarbeit.
Trotzdem würde ich ganz gerne mal auf diese romantische Situation, also das, was ich mir so romantisch vorstelle, zurückkommen. Wie ist denn das, wenn man da so mit seiner Herde alleine irgendwo ist? Ist das wirklich dann alleine oder kommt da alle Nasen lang irgendjemand vorbei und stellt so blöde Fragen wie ich?
Also wir werden schon gefragt, zwar nicht so intensiv, aber es gibt ja Momente, wo man ganz alleine ist. Das stimmt schon. Im Sommer ist es natürlich ungleich ruhiger als im Winter, wenn man auf Wanderschaft ist und dann, wir kommen dann da schon Jahrzehnte lang in diese Gebiete, wo wir jetzt sind oder wo wir uns im Wildtal aufhalten. Und die Leute warten zum Teil schon drauf, dass wir kommen und kommen dann raus und unterhalten sich mit einem oder sagen, du Mensch, komm auf Nacht einmal rein, trink mal einen Kaffee oder kriegst eine Brotzeit oder irgendwas. Also ist schon Kommunikation da und auch irgendwie Zusammengehörigkeit.
Also Sie gehören sozusagen zur Landschaft und zur Jahreszeit.
Ja, genau.
Kommen da auch Leute vorbei, die einfach Fragen stellen? Also vielleicht nicht ganz so viele wie ich, aber...
Das meiste wird gefragt, wie viele Schafe sind es? Mhm. Und dann kommt der Standardsatz, schätze einfach mal.
Okay.
Und diese 300 Schafe, die sind bei vielen Leuten einfach im Kopf. Und wenn da irgendwo 1500, 2000 Stück Vieh stehen, dann kommt das, vielleicht 300. Dann sage ich, okay, super.
Die sind wahrscheinlich beim Schäfchenzählen bei 300 eingeschlafen,
ja,
oder?
Ja, aber diese 300 ist irgendwie in den Köpfen der Leute, ist eine feste Größe, ja, das stimmt.
So wie eine Hundertschaft Polizei sind, genau, ist eine Schafherde aus 300.
Ja.
Merino heißt die Schafrasse, die Hermann Stadler hat. Das sind die, aus denen die meisten Wollpullover sind, oder?
Ja, ist ein feinwolliges Schaf, das auch gutes Fleisch liefert und gute Eigenschaften.
Das wollte ich jetzt gerade noch nicht hören mit dem Fleisch.
Ja, okay. Ist ein feinwolliges Schaf, das sehr mütterlich ist und relativ viel Lämmer aufzieht und das für unsere Form der Schafhaltung sehr gut geeignet ist. Es gibt ja andere Rassen, Fleischrassen, also Schwarzkopf oder Texel oder Weißkopf oder wie die alle heißen. Und die sind vom Körperbau her für die Wanderschaft nicht so gut geeignet.
Die stehen hauptsächlich in Schottland rum, die Schwarzkopfschafe, oder?
Ja, genau, meistens
ja,
eher auf Standweiden. Aber in Niedersachsen gibt es auch viel Schwarzköpfe.
Okay.
Aber diese Merinos sind größer, bisschen raumiger, also voluminöser und vom Bewegungsapparat sind die besser geeignet, über einen Graben zu springen, weil die unteren Gliedmaßen an den Beinen so winklig abgesetzt haben. Die können besser so drüber springen. Und die Fleischrassen sind meistens stuhlbeinig. Das heißt, dass die ein sehr gerades Bein unten haben und beim Springen über einen Graben oder irgendwo drüber das nicht so gut machen oder nicht, wenn es drauf ankommt, nicht so gut.
Das heißt, die stehen auf ihrer Weide und können auch gar nicht abhauen, weil sie über die Gräben...
So stark sind die nicht eingeschränkt. Aber sie halten halt auf Dauer diese Wanderschaftshaltung und das im Winter draußen zu sein, nicht so gut aus wie die Merinos. Die Merinos sind sehr gut bewollt, auch in der Bauchregion. Die müssen ja, wenn es im Winter 10, 20 Grad kalt ist, auch draußen liegen auf dem Schnee oder zum Teil auf dem Eis, wenn halt nichts anderes da ist. Und das können die Merinos viel besser ab als andere Rassen.
1100 Mutterschafe haben sie, habe ich gelesen im Internet. Weil
mehr,
heutzutage haben Schäfer auch eine Internetseite. Total klasse.
Naja, das ist vom Genuss vom Schäfer. Das ist eine Vermarktungsorganisation, wo ich Mitgründer war, wo wir versuchen wollen, unsere Produkte direkt ohne den Zwischenhandel an den Kunden zu bringen. Da sind aus ganz Deutschland Schäfer dabei. Da kann derjenige, der Interesse hat, sich das raussuchen, aus welcher Region, aus welcher Haltungsform, dass er den Schäfer unterstützen will oder Produkt kaufen will.
Sie sind damit auf jeden Fall einer der größten Schäfer Niederbayerns. Wie schwer war das denn, diesen Titel, sage ich mal, zu erlangen? Wie viele Schäfer gibt es denn da in Niederbayern?
Müssen wir in die Statistik schauen. Das kann man eigentlich schnell machen.
Das müsste man jetzt eigentlich fast irgendwie im Foto festhalten. Der Wanderschäfer packt das Tablet aus.
Also ich habe das vor Jahren noch sehr stark abgelehnt. Aber es geht leider nicht mehr anders. Da haben wir es. Ja, es gibt staatliche Zahlen, die erfasst werden. Es gibt noch 15 Schäfer zwischen 200 und 500 Schafen und 20 Schäfer, die über 500 Schafe haben.
Und dann eben die 3 oder 4, die über 1000 haben.
Davon. Die sind.
Achso, die sind bei diesen über 500 schon dann. Ab 500 wird nicht mehr unterschieden.
Ja, da wird nicht mehr unterschieden.
Und da kann man dann, ab 500 kann man irgendwie sagen, das sind Leute, die machen diesen Beruf und leben davon auch, oder wie?
Ja. Auf jeden Fall. Mhm. Also in dieser Herdengröße auf jeden Fall. Zwischen 200 und 500 kann es vielleicht zum Teil noch Nebenerwerb sein oder Haupterwerb.
Und wie wird der Schäfer zum Wanderschäfer und warum?
Ein Schäfer ist ab dem Zeitpunkt normalerweise rechtlicher Wanderschäfer, wenn er fremde Flächen mitnutzt. Und das ist normalerweise nach Ernte, also nach Getreideernte oder so, dass man das aufgegangene Ausfallgetreide nachhütet. Wir gehen jetzt eigentlich durch 5 Landkreise, vom Landkreis München nach Erding, in Landkreis Ebersberg, Rosenheim, Mühldorf und Landshut und dann über den Landkreis Erding wieder zurück nach München.
Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aus, wenn Sie unterwegs sind oder wenn Ihre Schafe unterwegs sind? Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie sind gar nicht immer dabei.
Auf Wanderschaft ist normalerweise, wenn man im Wohnwagen draußen schläft, macht man in der Früh, wenn man wach wird, Fenster auf und schaut, ob die Schafe noch da sind. Das ist der erste Blick.
Zählen Sie nach?
Wir zählen die Schafe öfter, ja. Wenn man,
ehrlich?
Ja. Wenn wir sortieren oder wenn wir irgendwelche Arbeiten dran machen.
Aber das sind jetzt nicht alle 1100 draußen, sondern wie viel sind dann draußen?
Es sind mehr wie 1100. Wir haben 1500 Mutterschafe momentan.
Okay. Und wie viel sind draußen?
Draußen sind irgendwo, werden die gut 1100 sein und die anderen sind jetzt noch im Stall. Die haben Lämmer bekommen und werden jetzt Ende April von den Lämmern weg zur Herde gefahren.
Okay, da zählen Sie also einmal bis 1100.
Ja, ich zähle einfach, was durchläuft. Das ist so, man zählt ja nicht irgendwo in der Herde und sagt,
da
ist Schaf A,
da
ist Schaf B, sondern man baut einen Trichter auf, so nennt man das. Da wird Elektrozaun gemacht und vorne kommen Gitter, die trichterförmig zulaufen und dann kommt der Gang, wo die Schafe einzeln durch müssen und da kann man die ganz locker zählen.
Und das macht man jeden Tag?
Nein, das macht man nicht jeden Tag, das macht man bei Gelegenheit.
Aber schaut man dann irgendwie, wenn man von Ort zu Ort zieht, damit man keins zurücklässt oder wie?
Nein, wir sind ja in der Regel zu zweit. Einer ist der Herdenführer, der andere fährt hinten mit dem Auto nach oder treibt nach. Das Wichtigste ist, dass man die Herde ständig in Beobachtung hat und Gefahrenquellen wie irgendwelche Wasserläufe oder wie Verkehrswege, wo man daneben ist, ausschließt, dass irgendwas passiert.
Also Sie stehen morgens auf, schauen aus dem Fenster, ob noch alle da sind,
genau,
und dann machen
dann
Sie was?
Dann gibt es Kaffee und dann geht es erst einmal raus zu den Schafen, Klauen schneiden oder nachschauen, ob alles in Ordnung ist, ob alles gesund ist. Und dann wird normal um 8:30, 9 Uhr die Herde aus dem Zaun rausgelassen und den ganzen Tag gehütet. Und dann schaut man, wo man abends einen geschützten Platz hat zum Zaun machen, zum Einsperren. Pferch nennt man diesen Zaun. Und dann baut man seine Elektronetze auf, schaut, dass die Batterie auch geladen ist und dann werden die Schafe eingesperrt, der Wohnwagen nachgezogen zu dem neuen Pferchplatz und dann entweder vielleicht noch irgendwo einkaufen gefahren oder zum Essen gefahren oder jemand besucht, je nachdem, wie es gerade ist, oder halt auch ab und zu nach Hause gefahren.
Denn Sie haben eben schon gesagt, auch ein Wanderschäfer hat ein Zuhause, im Fall von Hermann Stadler sogar ein sehr traditionsreiches. Und über das reden wir gleich hier bei Hauptsache Mensch. Hermann Stadler ist Wanderschäfer, aber auch als Wanderschäfer hat man ein Zuhause. Seins ist ein jahrhundertealter Hof in Vilsbiburg.
Mhm, stimmt, ja.
Und Ihr Vater war schon Schäfer?
Mein Vater war Schäfer, der Urgroßvater,
Der Großvater nicht?
Die Großelterngeneration hat die Schafhaltung aufgegeben. Es war so, in der Nachkriegszeit war für die Schafhaltung einmal ziemlich Flaute.
Da war das Fleisch nicht sehr beliebt, gell?
Ja. Das war gerade so eine Umbruchssituation. Mhm. Vorher war ja die Wolle die Haupteinnahmequelle und da wurden kastrierte männliche Schafe zur Wollproduktion gehalten. Die sind dann 3, 4, 5 Jahre alt geworden und sind nur geschoren worden. Die haben ja keine Lämmer kriegen können. Und diese, wenn die geschlachtet wurden, die haben ungefähr 2x fingerdick Speck auf dem Rücken gehabt. Und Schaffett ist ja talgig, wie Rinderfett. Das mag eigentlich kein Mensch. Das kann man vielleicht essen, wenn es heiß ist. Mhm. Aber es ist auf alle Fälle nichts, wo man sich Freunde schafft, wenn man jemand sowas auf den Tisch stellt.
Okay.
Und darum war das auch sehr verrufen. Und heute, das, was wir heute herstellen, ist junges Lammfleisch. Das hat erstens eine andere Fettkonsistenz. Das wird diese überjährigen oder die älteren Tiere. Und ist sehr jung, ist eigentlich eine Delikatesse, ein ganz feines Fleisch.
Kommen wir mal drauf zurück. Also Ihr Vater hat es dann wieder angefangen, mhm, und für, ja, Sie war dann auch klar, dass Sie das machen wollen? Oder wie sind Sie zu dem Beruf gekommen? Also irgendwie kann man sich ja vielleicht auch mal vorstellen, Anwalt zu werden oder Arzt oder nö.
Ja, ich bin in meiner Kindheit durch das, dass wir Schafe gehabt haben, in die Schafhaltung mit hineingewachsen, musste ja schon, ja, so ungefähr mit Schulbeginn schon Schafe hüten und mithelfen am Hof. Und das hat mir eigentlich auch Spaß gemacht. Mein Vater hat mir da Freude dran vermitteln können und ich habe dann, wo ich 7, 8 Jahre war, habe ich das erste Schaf von ihm bekommen. Und so ist dann im Laufe der Jahre eigentlich schon eine relativ starke Herde angewachsen, bis ich dann angefangen habe mit 15 zu lernen. Da war es so, wo die Pubertät angefangen hat, da waren die anderen, die Mitschüler, die sind baden gefahren oder am Wochenende irgendwo hin oder da ist, die sind auch in Urlaub gefahren. Und das war halt bei mir alles nicht, weil ich jedes Wochenende und jede Ferien bei den Schafen war. Es war oft so, dass die Ferien ein bisschen verlängert wurden, dass ich ein paar Tage vorher schon weg durfte, weil mir der Vater unbedingt gebraucht hat oder halt dann ein paar Tage später gekommen bin nach Schulanfang.
Und da haben Sie sich schon überlegt, dass das vielleicht nicht das Gelbe vom Ei ist?
Da war das einmal so, dass mir das eigentlich zu viel wurde, weil ich eigentlich nur noch hergenommen worden bin und nur noch bei den Schafen gestanden bin. Mhm. Und wo dann die Entscheidung gestanden ist oder gefällt werden musste, was ich beruflich machen will, was ich werden will, hat mein Großvater gesagt, du Hermann, ich habe beim Fischermetzger in Eckenfelden für dich eine Lehrstelle ausgemacht. Dann habe ich gesagt, Opa, dein Metzger muss er selber lernen. Dann hat er gesagt, was willst denn dann du werden? Dann habe ich gesagt, Schäfer.
Aber das war dann halt wirklich so, na Metzger ist es nicht, dann werde ich halt Schäfer. Ich meine, es gibt auch ungefähr 700 andere Berufe.
Also Überzeugung. Wenn ich jetzt nicht Schäfer geworden wäre, hätte mir Zimmerer ganz gut gefallen, also was Handwerkliches.
Also auf jeden Fall draußen?
Draußen auf jeden Fall, ja.
Was macht sonst noch den Beruf so attraktiv?
Ein Stück weit die Freiheit, die man sich einbildet, aber nicht mehr wirklich hat.
Das möchte ich jetzt mal genauer wissen.
Ja, man ist schon selber Entscheidungsträger und ja, man sieht andere Leute, die jetzt auf einem bestimmten Platz eingeschränkt sind. Wenn jemand jeden Tag in sein Büro geht oder jeden Tag auf seine Baustelle oder in seinen Betrieb geht und ich fahre halt raus, meine Schafe sind irgendwo, ich bin freischaffender Künstler, wenn ich sage, wir gehen da lang, dann gehen wir da lang und wenn ich sage, wir gehen da lang, dann gehen wir halt so rüber.
Was macht es noch so toll?
Der Bezug zu den Tieren, also das ist, Schafe und Hunde können vielleicht nicht sprechen, aber einen Hund auszubilden, ich habe jetzt gerade eine Hündin, die im November geboren ist, die ist erst aufwachsen, wenn man so ein kleines Tier betreut, wenn man ihm Liebe schenkt und das gut hält. Und man sieht dann, wie dankbar das so ein Tier ist. Das ist bei Schafen genauso, halt nicht so ein enges Verhältnis wie mit dem Hund. Aber das ist sehr prägend für unseren Beruf, dass wir auch mitverantwortlich sind für das Wohl der Tiere. Dass man dem was lernt, dass der was kann und der steht dann auf einen gerade. Also wenn mir jemand anlangt, weiß ich 100%, den frisst mein Hund. Das glaube ich, können nicht alle Hundehalter sagen. Also da ist eine ganz enge Verbindung da. Oder auch die Schafe. Wir kriegen jetzt im März, Februar, März so viel Lämmer. Letztes Jahr waren, glaube ich, auf 2,5 Wochen 900 Schafe, die da Lämmer bekommen haben. Und da geht es richtig rund. Da ist man halt dann Tag und Nacht wirklich dran. Und wenn dann der Frühling kommt und die sind draußen auf der Weide und scherzen rum und laufen und spinnen und springen wie so kleine Kinder, das ist einfach ein Dankeschön, das man da bekommt. Das ist erfüllend. Also das ist eine Bestätigung für den Beruf und für die Arbeit, die man macht.
So sehen Sie das heute, aber ich mag trotzdem nochmal auf den 15-Jährigen zurückkommen, der nicht auf Party gehen konnte wie die anderen Kumpels. Aber darüber reden wir nicht jetzt, sondern nach einer kleinen Denkpause. Hermann Stadler liebt seinen Beruf als Wanderschäfer, denn er kann draußen sein, liebt die Freiheit und die Tiere. Aber er hat eben schon mal gesagt, mit etwa 15 war er nicht so richtig begeistert. Sie wollten den Beruf zwar lernen, aber sie hätten schon auch gerne so ein bisschen Freizeit gehabt, die man gestalten kann. Mhm. Hatten Sie die?
Ja, mit 15, wo ich dann ins erste Lehrjahr gekommen bin, habe ich relativ wenig Freizeit gehabt.
Waren Sie ja dann immer draußen und unterwegs, oder?
Da habe ich in der Schäferei gelernt, ja. Und weil da war es so, da habe ich jedes vierte Wochenende habe ich freigekriegt und habe nach Hause fahren können. Aber das waren halt 2 Tage im Monat, wo frei war und die andere Zeit wurde gearbeitet. Ist halt in der Schäferei so. Das weiß man ja, glaube ich, vorher, wenn man den Beruf ergreift.
Zumindest wenn man ein Sohn vom Schäfer ist.
Ja, genau, dann weiß man das schon. Da ist man nicht so blauäugig und denkt, das läuft wie bei allen anderen. Ich habe nur ein Jahr Fremdlehre gemacht, weil dann der Großvater körperlich nicht mehr in der Lage war, zu Hause die Landwirtschaft zu machen. Und dann bin ich mit 16 praktisch aus dem ersten, was erste Lehre rum war, nach Hause und habe da 2 Jahre Heimlehre gemacht. Und da war es dann so, da hat dann der Vater eigentlich die Landwirtschaft betrieben und war auch mit bei den Schafen, aber die meiste Zeit war ich draußen bei den Schafen.
Und dann konnten Sie wieder alles machen, was 17-Jährige machen, weil inzwischen waren Sie dann ungefähr 17.
Zumindest, ja.
Ja. Das heißt,
ansonsten
waren die Kumpels wieder in erreichbarer Nähe.
Ja, nicht zu Hause, aber man lernt natürlich mit dem Beruf, wenn man am wechselnden Plätzen ist, dass man versucht, relativ schnell Kontakte aufzubauen und man sortiert aber auch die Menschen relativ schnell. Also wer ist Freund, wer ist Feind, von wem lässt man besser die Finger oder mit wem geht man gerne um, das lernt man relativ schnell kennen. Und da sind auch viele Freundschaften entstanden, die bis jetzt in die Zeit reichen. Ich bin jetzt 51 und Leute, die ich mit 15, 16, 17 kennengelernt habe, mit denen bin ich immer noch freundschaftlich sehr gut verbunden und haben auch immer Kontakt.
Wo haben Sie die denn kennengelernt?
Das lernt man über diese ganze, wenn man auf Wanderschaft ist und es kommen Leute, dann weiß man, Gott, das lernt man irgendwann, das ist ein Sprüchmacher, auf das, was die viel mit dem Mund machen, nicht auf das man sich nicht verlassen muss oder was. Oder man weiß dann auch oder man lernt relativ schnell, wo man vielleicht Hilfe bekommt, wenn man es braucht.
Das heißt, über die Schafe haben Sie die Menschen kennengelernt?
Genau, ja. Die Kontakte, die entstehen durch diese Arbeit, ja.
Auch dadurch, dass man sich zurückziehen kann und das Ganze mal wirken lassen kann?
Ja, auch, ja.
Sie haben ja eigentlich niemanden zum Reden dann da. Also ich jetzt, wenn ich einen neuen Kollegen habe, sage zu meiner anderen Kollegen, Mensch, ist ja netter, können Sie jetzt nicht machen.
Man muss ja nicht dauernd da bleiben, ja genau. Man muss, also man ist ja nicht dauernd irgendwo oder was. Und früher war es ja nicht so, dass man wie heute über, was weiß ich, Facebook oder über WhatsApp oder einfach übers Handy schnell sagt, okay, dann rufe ich bei dem an und rede mit dem. Früher war es so, da wenn man nach Hause gerufen hat, wenn man draußen bei den Schafen war, dann brauchte man eine Telefonzelle oder irgendjemand, bei dem man telefonieren konnte. Da war das schon schwieriger.
So richtig romantische Anwandlung, ja, weil genau, waren das noch Zeiten, als so, ja, die Telefonzellen gelb waren.
Genau. Und heute stehen sie auf dem Schrottplatz. Heute gibt es keine mehr.
Ich habe ein total witziges Bild hier im Studio. Da liegt nämlich der Schäferhut und so schräg drauf liegt ein Tablet. Passt so super zusammen wie Laptop und Lederhosen eigentlich. Ja. Braucht man es heute als Schäfer?
Heute braucht man es auch.
Sie haben aber erzählt, Sie haben sich lange dagegen gewehrt.
Das stimmt, ja, weil ich gesagt habe, in meinem Leben brauche ich nie einen Computer. Genauso wie ich gesagt habe, in meinem Leben steige ich nie in ein Flugzeug.
Und da hat die Zeit Sie überrollt, oder?
Ja, auch man verliert, weil heute einfach sehr viel Kommunikation nicht mehr über Post oder was stattfindet, sondern über E-Mails. Und wenn man dann sagen muss, okay, schickst die E-Mail da und da hin und der sagt mir dann, was drinsteht, da ist man einfach abgeschnitten. Da ist die Arbeit zu viel, die ganzen Anforderungen an uns sind zu viel und ja, man kann sich nicht aus der Welt ganz ausklinken.
Also auch die Wanderschäfer sind im 21. Jahrhundert angekommen. Egal wie romantisch das aussieht, wenn sie mit ihren Schafherden über Land ziehen. Was sie dabei für die Umwelt tun und damit für die nächsten Jahrhunderte, darüber reden wir gleich hier nach den Nachrichten beim Münchner Kirchenradio. Jetzt ist Hermann Stadler mit seiner Herde wieder in München, gleich neben der Allianz Arena in der Fröttmanninger Heide. Den ganzen Sommer über bleibt er dort, bis er im Spätherbst wieder mit seinen Schafen auf Wanderschaft geht. In der letzten Stunde haben wir darüber gesprochen, wie das Leben als Schäfer ist. Gleich geht's bei uns um das, was die Schäfer für andere tun. Für die Umwelt nämlich und für Kinder. Im Sommer ist Hermann Stadler mit seinen Schafen in der Fröttmanninger Heide im Norden von München und im Winter wandern sie. Warum?
Es ist so, diese Sommerweiden, die wir beweiden, jetzt die eine in München, die Fröttmanninger Heide, und die andere in Ulm, diese Gemeindeweide am Lohnsee, das sind Naturschutzflächen, sehr extensive Flächen, wo jetzt über den Sommer was wächst, aber über den Winter ist natürlich die Fläche abgeweidet und dann müssen wir schauen, wie wir unsere Schafe füttern. Mhm. Und das ist dann der Sinn der Wanderschaft, dass man praktisch diese vegetationslose Zeit auf unseren Flächen überbrückt. Während der Vegetationszeit wächst er dort Gras und wenn es abgefressen ist, gehen wir auf Wanderschaft. Erst auf die Herbstweide und dann auf die Winterweide. Mhm. Winterweide heißt Wanderschaft runter über das Voralpenland.
Und da wächst dann was, da wo Sie gerade sind?
Das sind praktisch die Reste aus dem Herbst, was nach dem letzten Schnitt oder nach der letzten Ernte übrig geblieben ist und nochmal aufgewachsen ist, was für einen Bauern eigentlich eh wertlos oder störend ist, weil es im Frühling, wenn da relativ viel Gras drauf ist, wenn der Winter hart ist, ist das erfroren und fällt sowieso irgendwo runter. Und es ist dann auch so, die Schafe machen, wenn es feucht ist, diese Maulwurfs oder ja, diese von den Feldmäusen die Gänge zu. Das ist ein Bauern eigentlich in aller Regel auch recht.
Also die trampeln die quasi platt, dadurch, dass sie
genau, die verdichten den Boden da ein bisschen, ja.
Gewicht auf den Hufen haben, weil
ja,
Stöckelschuh-Effekt.
Genau, Stöckelschuh-Effekt, ja. Dann sind diese Gänge zugetreten und diese Wühlmäuse und das Zeug, was unterwegs ist, kann nicht so grassieren.
Das heißt, deshalb finden die Bauern das in der Regel ganz gut, wenn sie vorbeikommen?
Ja, es ist auch so, dass das Gras, genauso wie andere Getreidepflanzen, der Weizen, ist ja früher gepfercht worden, Gerste ist gehütet worden im Winter, weil es ja diese Wachstumshemmer, die man heute in der Landwirtschaft als Spritzmittel einsetzt, also als Pflanzenschutzmittel einsetzt, nicht gegeben hat. Da war der Schäfer ganz recht, wenn die Gerste im Herbst früh eingesät wurde, dann ist die, wenn der Herbst warm und feucht genug war, relativ stark entwickelt und wenn dann im Winter länger Schnee drauf gelegen ist, ist die unterm Schnee erstickt. Diese Getreidearten und auch das Gras, die haben die Eigenschaft, wenn die abgebissen werden im Wachstumsbeginn, dann bestocken die sich anders, dann gehen die mehr in die Breite und nicht so in die Länge. Und das ist eigentlich ein positiver Effekt von der Frühjahrsbeweidung. Und das war früher der Grund, warum die Schäfer den Weizen bei den Bauern pferchen mussten. Und die mussten dann nachts raus und mussten ein- oder zweimal diesen Pferch, diesen Zaun, den Nachtzaun umsetzen, damit die schon den ganzen Weizenacker abgekommen sind und das abgebissen haben und da ihre Hinterlassenschaften drauf ließen als Dünger. So ist das, so war das in früheren Zeiten. Heute ist man weg davon, weil man ja mit Pflanzenschutz und maschinell eigentlich die ganze Arbeit machen kann, die man früher mit Pferden oder mit Ochsen machen musste.
Schadet das dann jetzt den Schafen, wenn die diese Pflanzen zu fressen kriegen?
Die Pflanzen weniger, glaube ich. Mehr ist der chemische Pflanzenschutz. Im Frühling werden zum Teil diese Winterbegrünungen totgespritzt, also mit Totalherbizid behandelt, damit da nichts mehr aufwächst, wenn das angebaut wird. Und wenn man das übersieht und die fressen von dem frisch behandelten Zeug was, dann werden sie krank und sterben in der Regel.
Puh.
Wie Gift trinken, ist das
Gleiche. Bei Bienen weiß man es inzwischen. Wenn Sie jetzt in Fröttmanning unterwegs sind und in Ulm, dann sind das, glaube ich, recht begrenzte Gegenden, wo Sie auch wissen, was da angebaut wird, oder? Also ich meine, Sie müssen es ja so ein bisschen...
In Fröttmanning haben wir praktisch keine angrenzenden Felder. Mhm. Das ist eine große arrondierte Fläche und begrenzt durch den U-Bahn-Zaun, durch die Bundesstraßen.
Mhm. Oder durch also es ist eigentlich eine Brachfläche im Prinzip, oder wird die landwirtschaftlich genutzt?
Ja, von mir.
Aber außerdem wird da jetzt kein Getreide angebaut, wo Ihre Schafe sich den Magen verderben können.
Nein, gar nichts.
Weil ich habe auf dieser Homepage da auch gefunden, dass da irgendwie ganz viele Sachen, ganz viele Vogel- und Pflanzenarten überleben, die nicht überleben würden, wenn es Ihre Schafe nicht gäbe.
Genau, die Offenhaltung der Landschaft und auch, es gibt zum Beispiel einen Käfer, der jetzt direkt von diesem Schafmist lebt, der sich den rollt und nimmt mit in seinen Bau und lebt davon. Und der wäre halt nicht da, wenn er nicht diese Schafbeweidung hätte.
Also ich lese mal die Namen vor von den Pflanzen, die ich da gefunden habe. Mhm. Also Fransen-Enzian sagt mir jetzt nichts, ist wahrscheinlich irgendein Enzian. Silberdistel habe ich schon mal gehört. Mhm. Kartäusernelke?
Gibt es auch, ja. Kennt eigentlich jeder diese rosa oder dunkelrosa Blüte, so pink.
Ah, okay.
Blüte ist eine Blüte.
Ah. Büschelmiere?
Ja.
Gekielter Lauch klingt auch klasse.
Ja, das ist eine ganz unscheinbare Pflanze.
Er kennt wahrscheinlich nur der Wenn Schäfer, der den 10. Sommer genau auf dieser Weide war, oder?
Am allerbesten die Biologen oder die von der Unternatur.
Aber Sie erkennen es. Nicht wirklich.
Nicht alle. Okay. Nein, aber das ist immer wieder eine Überraschung, wenn wir da Flächenbegehung machen und die bücken sich und sagen, oh, schau her, was da ist. Und da sieht man kaum was. Und ja.
Und Sie freuen sich mit denen, oder wie?
Ja, wir tragen hier zu etwas beides. Ich möchte nicht sagen, von allen mit Füßen getreten wird, aber das ist eigentlich jetzt, wenn man hört, dass 50.000 Arten im Jahr aussterben, auf nicht mehr Wiedersehen, Pflanzen oder Tierarten. Dann ist das schon eine ganz richtige Hausnummer, die man eigentlich beachten sollte, weil unsere Kinder sollen auch noch irgendwann einen Schmetterling fliegen sehen oder irgendwelche Blumen sehen oder. Also alles, was draußen zur Natur gehört.
60 Brutvogelarten sind direkt von der Schafbeweidung abhängig, habe ich gelesen. Warum sind die davon abhängig? Was tun die?
Wir schaffen zum Teil die Bedingungen, dass das Land so offen gehalten wird, dass die dort sind oder die Insekten, die das Schaf begleiten, sind. Da müssten sie aber am allerbesten jemanden fragen, der sich da besser auskennt. Also mit Vogelarten kenne ich mich nicht so gut aus.
Okay. Also schöne Arten gibt es da auf jeden Fall. Steinschmetzer und Heidelerche kenne ich ja zur Not.
Ja,
okay. Aber grundsätzlich kann man sagen, das ist eine totale Win-Win-Situation für die Schäfer, weil die Schafe was zu fressen kriegen, was sie im heimischen Stall nicht kriegen würden, weil der halt einfach irgendwann, also weil die Fläche einfach irgendwann aufgegessen ist und der Boden profitiert, die Insekten profitieren. Ja. Und
die ganze Blütenpracht, wir transportieren ja praktisch Samen von seltenen Pflanzen, die dann irgendwo jetzt innerhalb diesem Ökosystem, dieser Fröttmanninger Heide, verfrachtet werden von einem auf den anderen Platz. Und und die auch zum Beispiel den Verbiss brauchen oder das Licht. Wenn jetzt Gras drüber wuchert und wir haben ein Gestrüpp mit einem Meter hoch, dann verlieren sich natürlich die ganzen kleinen Pflanzen und die Blumen, die unten am Boden sind, die erwischen kein Licht mehr, wenn das Gras überhand nimmt. Und da ist einfach diese Offenhaltung auch mit Sinn der Sache.
Und dann kommt der, wie hieß der noch? Ich finde das Wort wieder. Der gekielte Lauch wahrscheinlich wieder durch.
Auch, ja.
Okay. Das, was uns mein heutiger Gast, der Wanderschäfer Hermann Stadler, über sich und seine Schafe erzählt hat, klang bisher ziemlich idyllisch. Allerdings, die Idylle ist in Gefahr. Sie haben jetzt eine Petition im Landtag übergeben. Und nicht nur Sie, auch andere Wanderschäfer in anderen Bundesländern. Um was geht's da in dieser Petition?
Da geht es darum, dass der Schafbestand und auch die Zahl der schafhaltenden Betriebe seit 2005 ganz enorm zurückgegangen ist. Also wir haben statistisch vom Jahr 2005 bis 2014 40% der Schafe und der Betriebe in Deutschland verloren. Und es ist auch in den darauffolgenden Jahren weniger geworden. Und da muss man, verlangen wir, dass eingegriffen wird, dass wir finanziell besser unterstützt werden, weil wir nicht diese Produktivitätssteigerung, die in der konventionellen Landwirtschaft mitgemacht worden ist, also diese Fruchtbarkeitssteigerung, diese Mastleistungssteigerung, diese viel höheren Erträge wie früher, die man eigentlich auf Kosten der Natur gemacht hat, dass man mehr Kunstdünger, mehr Pflanzenschutz ausgebracht hat, intensiver arbeitet mit viel schwereren Maschinen und mit viel mehr Gülleeinsatz. Das haben wir alles nicht mitgemacht. Wir sind praktisch auf den Stand wie vor 200 Jahren mit unseren Schafen.
Und Sie sperren Ihre Schafe auch nicht auf einen Quadratmeter ein?
Nein, genau. Die haben erstens einmal Freiheit. Das ist eine sehr naturnahe oder tiernahe Haltung. Eine ursprüngliche Haltung, die wir haben. Diese Wanderschafhaltung sowieso. Also ich setze in meinem ganzen Betrieb keinen Liter Pflanzenschutzmittel ein und kein Pfund Kunstdünger. Ist komplett frei. Wir sind zwar nicht bio, aber wir arbeiten, wie wenn wir bio wären.
Was machen Sie denn, warum sind Sie dann nicht bio?
Das hat einen besonderen Grund, dass die Vorschriften so sind, dass wir, wenn wir bio arbeiten würden, nicht mehr auf die Wanderschaft gehen dürfen. Dass wir dann auf der Wanderschaft so eingeschränkt sind, dass wir nur noch bei Biobetrieben hüten dürfen. Und das ist dann die Einschränkung, die man jetzt eigentlich, das so eine Gratwanderung ist. Kann man das hinbringen mit so viel Schafen oder geht das nicht? Wenn es ein kleinerer Bestand ist und es sind Partnerbetriebe da, die mitmachen, ist das ja okay. Aber bei uns geht es jetzt in diesem weiten Bereich, den wir abdecken, nicht.
Vor allen Dingen, ich stelle mir das schwierig vor, wenn man auf Wanderschaft ist, da müsste man ja sicher quasi von einem Biobetrieb zum nächsten beamen.
Genau.
Also und das ist, wenn man das wandert, ist dann, geht man ja nun mal.
Genau, und das ist dann was nicht mehr authentisch ist und hinter dem ich nicht stehen kann. Und darum arbeite ich zwar aus Überzeugung, wie wenn ich Bio wäre, aber ich bin nicht biozertifiziert und mache bei keinem Programm mit.
Also Sie haben gerade diese Petition übergeben und da geht's. Was da ist die Forderung?
Darum, dass wir eine Weidetierprämie fordern, dass praktisch es hat vor 2005 eine Mutterschaftprämie gegeben. Und nach 2005 wurde die ganzen Ausgleichszahlungen auf die Fläche gelegt und das Produkt Schaf nicht mehr gefördert. Also hatte das zur Folge, dass durch Wegfall der Prämie immer weniger Schafe wurden. Und es ist aber so, trotzdem wir die Flächenprämien bekommen, stehen viele Betriebe direkt vom Abgrund. Also wir haben eine Lehrlingssituation, es hat früher fast in jedem Bundesland Schäferschule gegeben und jetzt gibt es noch zwei.
Und in Deutschland?
Da sind insgesamt vielleicht in einem Lehrjahr etwa 20 Lehrlinge da.
An beiden zusammen,
ja. Und man redet davon, dass man eine von beiden noch schließt. Die eine ist in Sachsen-Anhalt, in Halle, und die andere ist in Bayern, hier in Franken, in Triesdorf. Das ist in der Nähe von Ansbach. Das sind die landwirtschaftlichen Lehranstalten. Ich habe damals auch mal in der Berufsschulzeit dort verbracht. Und eine von beiden soll noch geschlossen werden, damit wir eine Schäferklasse noch zusammenbringen. Und das ist halt dann ganz schwierig. Also wir bekommen eigentlich kein wirklich deutsches Personal mehr. Ich habe einen Deutschen eingestellt, einen Polen und immer wieder Rumänen als Helfer, die auch von den Schafen kommen. Aber es ist dieses Hütesystem in Rumänien ist hauptsächlich auf Milchschafe fokussiert. Also aus diesen zum Teil schlechten Schafweiden ein bisschen was rausbringen. Und das Hütesystem oder die Zuverlässigkeit der Menschen ist komplett anders wie bei uns.
Weidetierprämie würde bedeuten, dass man eine Ausgleichszahlung von der EU bekommt pro Anzahl von Tier, das auf der Weide läuft. Nicht auf dem Stall, im Stall steht, nicht
bezogen
in irgendeiner Box steht, sondern.
Ja, genau.
Ich habe gelesen, also Sie haben es auch immer schon erzählt, bei Ihnen gibt es zwei Schäfer und einen Helfer als Angestellte?
Ja, in der Lammzeit mehr, aber das ist eigentlich der Durchschnittsbestand von Arbeitskräften, die wir haben. Ja.
Wie ist denn das mit der Bezahlung? Also ist das bei Ihnen dann auch schon mal knapp oder ist es jetzt so solide dadurch, dass Sie diese fixen Punkte haben?
Es ist knapp, ja.
Immer mal wieder?
Ja, gerade vor Jahresende, also diese staatlichen Zahlungen kommen dann mal im November, Dezember. Oder vielleicht noch in Januar rein und dann legt man halt seine Zahlungen zum Jahresende, ob das Versicherungen sind, ob das irgendwelche anderen Sachen sind. Größere Posten, die man jährlich zahlt, dass man das zum Jahresende legt. Wenn dann aber die staatliche Seite sagt, wie vor 2 Jahren, wir stellen unser EDV-Programm um und die sind dann von München nach Landshut gezogen, dann sind relativ viele Angestellte oder Leute, die das bearbeiten, haben dann den Dienst quittiert. Dann war das Personal zu wenig und die ganze Datenaufbereitung ist verändert worden. Dann haben wir über ein halbes Jahr auf das Geld gewartet und dann muss man natürlich seine Bank irgendwo erklären, ich bin momentan in Zugzwang und ich weiß nicht woher. Und wenn dann eine Schäferei wirklich keinen Rückhalt oder keine Immobilien hat, die man als Sicherheit hinterlegen kann, dann wird es ganz eng.
Diese Weidetierprämie, wäre das dann für Sie ein sorgloses Leben?
auch kein sorgloses Leben. Ist natürlich auch wieder mit Kontrollen und mit Verpflichtungen verbunden, aber es würde zumindest den Weg bis zur nächsten Agrarreform, die hoffentlich ökologischer ausgestaltet wird als die bisherigen, zumindest überbrücken.
Wanderschäfer in Gefahr. Wenn Sie noch unterschreiben möchten, den Link zur Petition finden Sie auf münchner-kirchenradio.de. Der Wanderschäfer Hermann Stadler ist bei mir zu Gast. Er ist den Sommer über mit seiner Herde in Fröttmaningen. Viele Eltern, die das jetzt hören, denken, Mensch, vielleicht ist das die Herde, die wir schon mal besucht haben mit unseren Kindern. Die sind doch immer im Nordteil vom Englischen Garten, aber das sind nicht Sie, oder?
Das bin ich nicht, nein.
Da gibt es dann immer ein Lämpchen, das die da mal streicheln können, da wird Wolle gefilzt, da können die einfach draußen sein, die kochen zusammen. Aber so grundsätzlich so ein Programm für Kinder, glauben Sie, das ist was Sinnvolles?
Die Verbindung zur Natur oder ein bisschen ein Gefühl für das schadet auf alle Fälle gar keinem.
Sie haben eben erzählt, dass Sie mit 8 oder 10 Ihr erstes eigenes Schaf bekommen haben?
7 oder 8 Jahre alt, ja.
War das dann eins in der Herde oder wie war das dann? Also das war das jetzt so eins, dass Sie dann wirklich betüdelt haben? So ein ganz persönlicher Freund von dem Kind, oder?
Nein, das war ein Lamm. Und das ist, also mir hat was Geschecktes, was Besonderes gefallen. Das war ein Schwarzkopflamm. Und die kommen ziemlich dunkel gefärbt auf die Welt. Und die Füße und der Kopf bleibt schwarz und der Rest färbt dann aus und wird hell, also fast weiß. Und das hat mir besonders gefallen. Einfach für so außerordentliche Sachen ein bisschen immer.
Für Liebe die schwarzen Schafe.
Auch meine Kinder. Und,
die ticken auch so.
Die ticken ja so.
Ja, okay.
Ich habe Zwillinge mit 6 Jahren, 2 Mädels. Und da hat jede letztes Jahr und vorletztes Jahr ein Schaf geschenkt bekommen. Erst ein schwarzes mit einem weißen Schaubild, also die ganz oben am Kopf, der Pony praktisch sozusagen, mit weißen Füßen ganz unten, den letzten Rest. Ansonsten schwarz. Und das hat ihr sehr gut gefallen. Da habe ich gesagt, okay, jetzt kriegt jede von euch so ein Schaf oder so ein Lamm. Und letztes Jahr hat jede ein geschicktes Lamm bekommen. Und jetzt haben halt heuer die ersten Lämmer bekommen, also diese schwarzen mit diesem weißen Pony. Die haben Lämmer bekommen, jetzt sind die stolz wie Oscar. Und da war gerade richtig Lammzeit. Dann waren die beiden da bis mitten in der Nacht bei mir mit draußen im Stall und haben mir geholfen, Lämmer rausziehen und aufräumen. Einfach damit die den Spaß dran kriegen, ich weiß nicht, wie es in meiner Kindheit war, du kannst da wirklich nur was lernen, wenn du dabei bist. Und das hat denen beiden, diese Geburtshilfe, das hat denen so Spaß gemacht. Die waren ja immer dabei, vorher schon. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Mensch, Luisa, du kannst mir eigentlich helfen. Ich habe mir so Handschuhe, so Plastikhandschuhe, die ich mir über den Arm drüber ziehen kann. Dann habe ich gesagt, ich gebe das einem Handschuh drüber und dann hilfst du mir mal ziehen. Dann schaust du mal, langst du mal rein, die Füße und die Nase und das Ganze kann man da erfüllen. Und die Luisa ist die Vorsichtigere von beiden. Die Lea ist ein bisschen forscher. Und die Luisa hat gesagt, nein, soll erst die Lea machen. Und dann hat die Lea, ja, sie macht das. Die ist dann zu mir reingegangen in den Stall und hat den Handschuh drüber gezogen. Und dann hat sie mit reingelangt und habe gesagt, schau, das sind die Spitzen von den Klauen, von den Füßen und das ist die Nase und das sind die Zähne schon und alles. Und das hat ihr dann richtig Spaß gemacht. Dann habe ich gesagt, weißt du, was wir machen? Ich ziehe jetzt die Füße ein bisschen raus und dann hilfst du mir beim Rausziehen. Und dann war das für das Kind so ein richtig tolles Erfolgserlebnis. Sie kann das und dann ist das Lamm lebend zur Welt gekommen. Und dann nach dem zweiten, dritten Mal hat die Luisa dann auch mitgemacht. Und die haben jetzt so eine, die wollen jetzt, wenn Lammzeit ist, Papa, müssen wir Lämmer ziehen. Also ich meine, jetzt kann man das so machen, dass man die Lämmer einfach rauszieht. Aber die haben so richtig Gefühl für Tiere gekriegt. Damit.
Obwohl sie halt, Sie haben gerade gesagt, die leben nicht bei Ihnen, die kommen dann immer nur
in den Ferien,
alle 14 Tage oder in den Ferien Tage, und kriegen dann immer für eine bestimmte Zeit dann auch die Tiere mit und das beeinflusst die dann trotzdem.
Genau,
extrem.
Ja, natürlich. Das ist ganz was Besonderes. Sie können in der Schule schon sagen, sie haben Schafe. Das ist natürlich, mit 6 Jahren.
Mein Pferd hat man schnell mal, ein Einhorn vielleicht auch, keine Ahnung, aber ein Schaf.
Das ist was Besonderes, ja.
Und wie ist es dann weitergegangen mit Ihrem Schaf? Haben Sie das dann über mehrere Jahre gehabt und beobachtet, wie sich das vermehrt? Oder was war das Tolle jetzt so daran?
Das ist ja ganz was Besonderes, wenn man das erste Mal ein Tier hat. Und dann
Aber normalerweise hat man einen Hamster oder einen Hund und die sind alleine im Zimmer oder draußen und sie haben 1 von 1000.
Genau, aber das hat man heraus erkannt, die anderen waren die allermeisten weiß. Mein Vater hatte auch Schwarzkopfschafe, aber bei Schafen ist es wie bei Menschen, jeder hat ein anderes Gesicht und wenn man genau hinschaut, kommt alles an den Schafen. Ja.
Also höchste Konzentration?
Ja, man hat natürlich auch Gedanken frei für sein eigenes Leben oder auch für andere Sachen. Oder